Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Aktuell ist es bei mir wieder stressiger als sonst und deswegen bin ich so froh, dass wir wieder mit Koru zusammenarbeiten. Denn gestern Abend haben mich mal wieder die Tortellini von Koru gerettet. Mit ihren fantastischen Sugo. Einfach himmlisch.
Oh, ich bin ein riesiger Koru-Fan, wie du weißt. Es ist einfach super praktisch. Weißt du, was mir während meiner Schwangerschaft so geholfen hat? Die Snackabteilung von Koru. Ich habe da so viele leckere Snacks und Riegel entdeckt, dass ich auch jetzt immer nur einen dabei habe für den kleinen Hunger zwischendurch.
Ja, und die Möglichkeit, dass es viele ihrer Produkte in Großpackungen zu kaufen gibt, ist super praktisch, wenn man nicht ständig alles nachkaufen muss.
Stimmt, das ist ein sehr großer Vorteil. Außerdem finde ich es klasse, dass man durch die größeren Mengen weniger Verpackungsmaterial verschwendet. Das tut nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt gut.
Und ist dir mal aufgefallen, wie vielfältig das Sortiment ist? Ob Pasta, Snacks, Nüsse oder Trockenfrüchte, alles gibt es in großzügigen Mengen. Das macht es viel einfacher, immer gut versorgt zu sein und für jede Gelegenheit das Richtige parat zu haben.
Genau, durch die Großpackungen hat man auch immer genug Vorrat für spontane Besuche.
Ja.
Oder eben, wenn man mal keine Lust hat, einkaufen zu gehen. Wenn ihr Koru jetzt auch mal testen möchtet, haben wir ein Goodie für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Gutscheincode COUCHGEFLUESTER 5% bei eurem Einkauf sparen.
Also schaut mal bei Koru vorbei und überzeugt euch selbst. Wir sind uns sicher, dass ihr Koru genauso lieben werdet wie wir. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Ich bin heute alleine, aber nicht ganz. Die liebe Sina ist diesmal nicht dabei, aber ich habe einen wunderbaren Gast und zwar Sebastian. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo liebe Lauschis, ich bin der Sebastian. Ich bin eigentlich ursprünglich Redakteur, habe auch bei verschiedenen Verlagen geschrieben, unter anderem über Lifestyle und auch manchmal Liebesthemen, je nach Saison oder, wie soll man sagen, je nachdem, was mich beschäftigt hat. Jetzt bin ich selber Podcaster und habe einen Mystery-Podcast, der heißt Okkult.
Ja, lieber Sebastian, du bist ja heute hier, weil wir haben ein Pride-Special vorbereitet für Couchgeflüster. Es wird ums Dating gehen. Man muss dazu sagen, du bist schwul.
Das muss man, glaube ich, dazu sagen, ja.
Magst du noch kurz deine Pronomen sagen?
Meine Pronomen sind he, him.
Gleich vorab und vorweg wollen wir nämlich ja sagen, dass es hier um den Austausch sehr persönlicher Erfahrungen geht und es soll hier keine Verallgemeinerung stattfinden. Aber wir dachten, wir nehmen den Pride Month einfach wieder mal als ja, gute Gelegenheit, auch dieses Thema anzusprechen und vielleicht ein bisschen zu öffnen.
Das klingt sehr gut und das ist nie schlecht. Und dem schließe ich mich natürlich an. Alles, was ich heute sage, sind persönliche Erfahrungen, sind meine Wahrnehmung und Perspektiven.
Was würdest du sagen? Also man muss dazu sagen, du bist in einer Beziehung, oder? Sollten wir es, sollen wir es gleich sagen?
Spoiler.
Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
7 Jahre.
Wow, richtig, richtig lang. Ist ja auch ein typisches, ich würde jetzt mal sagen, Vorurteil, dass homosexuelle Männer keine Langzeitbeziehungen eigentlich haben. Und
ja, ist ein Vorurteil, aber tatsächlich kenne ich selber nicht so viele. Also ich bin da schon in meinem Umfeld, glaube ich, naja, wobei stimmt nicht, ich kenne schon ein paar, aber ich bin trotzdem einer, der weiter oben ist mit 7 Jahren, sage ich einmal.
Ihr habt euch wie kennengelernt?
Das war ganz klassisch in der Bar. Ich war Barkeeper zu der Zeit. Und es war dieses, wie das Schicksal so spielt. Er wollte überhaupt nicht fortgehen an dem Abend. Ein anderer Freund hat ihn dann mehr oder weniger mitgenommen und überredet. Mhm. Und ja, er hat mich am Anfang gehasst.
Also,
ja, er hat mich total unsympathisch gefunden. Ich glaube, es war schon 4 Uhr in der Früh oder kurz vorher. Und ich wollte ehrlich gesagt an dem Abend einfach schon heim und mir hat es nicht mehr interessiert.
Mhm.
Und ja, und dann war er irgendwie sehr, naja, interessiert mich ja nicht einmal für die Gäste so auf die Art und so. Und das war dann recht lustig. Und ich war ihm aber ganz gut beobachtet und er war wirklich schon gut angetrunken, sage ich jetzt einmal.
Aha.
Aber er hat trotzdem mit niemandem, obwohl er viele Chancen gehabt hätte, sage ich einmal, oder viele, wie soll man sagen?
Gezeigt haben,
genau.
Ein kleines Balztänzchen.
Genau, Balztänzchen vollführt haben vor ihm, das ist das richtige Wort, ist er nie drauf eingestiegen. Und irgendwie dachte ich mir, der ist so betrunken und geht trotzdem irgendwie auf nichts da ein. Entweder ist er vergeben oder er hat irgendwie ganz coole Werte oder so, keine Ahnung, also dass er niemanden ausnützt oder so.
Ah.
Und das hat mir irgendwie imponiert und dann habe ich ihm auf Instagram angezeigt bekommen, Algorithmus sei Dank, und habe ihm einfach DM geschrieben und dann sind wir ins Reden kommen und eben dann war recht lustig, bist du nicht der unfreundliche Kellner? Und dann war so, ja, okay, that's me. Okay. Aber hat sich dann echt gut entwickelt und ja, hat mich dann kennen und lieben gelernt.
Oh, voll schön, das ist voll die nette Geschichte. Also eigentlich ein Real-Life-Dating.
So ungewöhnlich es klingt tatsächlich, ja.
Ich finde, das ist voll krass, weil das ist, ich glaube, das ist jetzt gerade momentan wieder auch mehr das Ding, weil ich habe irgendwie das Gefühl, alle sind von Tinder und Co. so gefrustet, also von den Dating-Apps, dass sie jetzt wieder mehr rausgehen und wieder daten. Und vor 7 Jahren war es ja eigentlich auch noch normaler, das zu machen. Zwischenzeitlich gab es diese, ich würde sagen, App-Welle. Wie hast du das in deinem Umfeld mitbekommen, so Tinder, Grindr? Vielleicht erklärst du doch mal für all jene, die Grindr nicht kennen, warum es Grindr gibt für Schule.
Genau, also Grindr ist praktisch diese Dating-App für die ganze Community, wo halt spezifisch, sage ich einmal, eigentlich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so geplant war von Grindr, aber letztendlich ist es so, also es ist mehr, wirklich, da geht es mehr um weniger den Lebenspartner zu finden in meinen Augen, sondern wirklich für schnelle körperliche Dates, nenne ich es jetzt einmal charmant ausgedrückt.
Also Sex.
Genau, Sex. Ja, ich bin so nicht so gewohnt, in einem Liebespodcast zu sein. Ja, genau, also das war auch damals schon so und ich muss sagen, auch vor 7 oder 8 Jahren war Grindr total präsent. Also
war
auch,
schon?
Ja, ich meine, wie du sagst.
War vor Tinder eigentlich, finde ich. War es, oder?
Ja, ja, stimmt. Tinder kam später irgendwie, ja.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass Grindr first war, dann Tinder und dann der Rest.
Mhm.
Also so vom.
Also wie Tinder aufgekommen ist, da war ich sogar auch noch Single. Und ich weiß, dass es schon auch bei mir, zumindest ist bei mir so angekommen, das ist die App, wo man eher nach Beziehungen sucht.
Jetzt auch nicht mehr.
Das war, wie es aufgekommen ist. Deswegen
aber sag, damals, ja.
Genau, damals war das so, das ist jetzt so die Alternative. Mhm. Weil damals gab es ja dann nur Parship, galt dann noch so, als das, wenn du wirklich halt die Liebe finden willst, dann melde dich bei Parship an.
Mhm. Gibt es nicht auch noch Gay Romeo oder bilde ich mir das an?
Ja, Gay Romeo ist ja eigentlich eine Webseite mit so einem Forum und so gewesen, hat es dann auch als App gegeben und war dann letztendlich wie Grindr. Also bei Gay Romeo, ja, sind auch wie bei allen Apps ganz eigene Persönlichkeiten unterwegs.
Ah, okay. Also das heißt, man muss dazu sagen, bei Grindr siehst du ja auch in deinem Umfeld, wer in der Nähe gerade ist und available.
Genau, also deswegen sage ich, es ist so, ich nenne es jetzt mal klassisch ohne Werten zu meinen Hookup-App, damit du gleich weißt, wo brauchst du nicht lang hin.
Ah ja.
Also genau, das geht ganz stark nach Kilometer, also nach Umfeld.
Das ist ja ein weiteres Vorurteil, was relativ viele homosexuelle Männer vor allem betrifft, dass die eher immer auf der Suche sind nach Hookups und schnellen Sex und warum sollte es nicht geben, wenn es um Männer geht? Das Thema hatten wir ja öfter. Aber ich finde es irgendwie krass, weil durch diese Apps hat sich das, glaube ich, nochmal verstärkt. Dieses.
Ich glaube schon auch, dass es eine Art Vorurteil ist zeitweise. Ja. Aber ich glaube, diese App, wie du sagst, verstärkt das oder gibt dem Ganzen noch mehr Raum. Und ich glaube, weil es halt, so blöd das klingt, vielleicht so unpersönlich ist, weißt du? Du bist letztendlich nur so ein quadratisches, kleines Bild von vielen. Und ja, also ich glaube, die Leute, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, glaube ich. Es ist auch mit diesem Swipen und mit dieser schnell, du schaust dir die Person ja jetzt nicht einmal wirklich an. Also mich würde ja mal interessieren, wie viele sich tatsächlich das Profil durchlesen.
Gibt es da ein Profil? Ich weiß, ich habe manchmal von einem Freund von mir halt, war ich mit ihm auf Grindr und habe mir diese Sachen angeschaut. Ich finde es halt voll interessant, weil du instant Nachrichten bekommst, so ob man vorbeikommen soll, wann wer wohin geht. Und ich war so, okay, das ist irgendwie krass, weil es entmenschlicht dich total. Also ich finde auch nämlich teilweise, was ich so arg fand, und das ist einfach meine Perspektive darauf, so dieses, ich suche, da gibt es ja diese ganzen Codewörter, Otter, Bär.
Diese ganzen Tribes, ja, genau diese Stämme praktisch.
Ja, und ich suche nur Otter, ich suche nur das und nur keine, was ich voll krass fand und wirklich, wirklich arg fand, weil das fand ich wirklich schrecklich eigentlich, so wo sie dann so geschrieben haben, no fat, no Asian, no what, und ich fand das so, ich denke mir so, okay, aber du kannst ja eh anhand vom Swipen schauen, okay, was ist das für ein Mensch dahinter, aber die geben sich nicht einmal mehr die Mühe, sondern sie sind einfach so gemein eigentlich.
Das kann ich nur bestätigen, von meiner Wahrnehmung aus, ist das schon wirklich ein Thema. Also dieses eben, es wird alles so kategorisiert und eingegliedert und meistens nur noch dazu verwendet, früher eben vor 7 Jahren oder so, stand da schon immer ein bisschen was ich gern mache, Hobbys, bla bla bla. Heute natürlich steht da nur noch eben, wie du sagst, no this and just this. Das ist dann nur noch sozusagen körperliche Präferenz und Vorliebe. Also
ich finde es ein bisschen wie so ein Katalog bestellen.
Ja, genau. Es ist wie Lieferando. Nur,
nur mit Menschen.
Ja, genau.
Aber ich finde es voll krass, weil ich finde diese Entwicklung ja bei jeglichen Dating-Apps nicht gut. Also im Sinne von, egal ob das jetzt auf Grindr ist oder auf Tinder oder Bumble, Hinge, whatever. Ich finde es nie gut, wenn man andere schlecht macht oder halt so negativen Talk auf den Apps hat. Egal ob, egal was. Aber du kannst ja anhand von Fotos ja auch entscheiden, ob dir der Mensch gefällt oder nicht. Kannst ja entscheiden. Du musst ja nicht in deinem Profil was stehen haben, was andere Menschen gleichzeitig verletzt.
Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube oder vermute, dass da eher dieser Zeitfaktor ist. Weißt du, er möchte nicht auf Nachrichten antworten, wo er schon weiß, dass das nichts bringt, weil das nicht mein Typ ist. Und das ist verletzend für die anderen natürlich, da hast du recht und das glaube ich auch. Aber auf der anderen Seite denkt er sich, ich erspare mir dieses ganze Blablabla.
Waldi hat eine Meldung dazu. Man muss dazu sagen, wir sind heute in einem anderen Studio und Waldi fiebt hier, weil er sich hier noch nicht so gut auskennt.
Aber wir freuen uns sehr, dass er da ist.
Ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Mit dem Zeitersparnis, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch ein Faktor ist, weil du ja bei Grindr Nachrichten bekommst, ohne dass du ein Match haben musst. Es ist ja ein bisschen unterschiedlich.
Stimmt, ja.
Ich finde es super spannend, diese App-Entwicklung, weil ich glaube, dass das generell etwas ist, was uns Menschen entmenschlicht auf eine gewisse Art und Weise. Wir gehen hier nur nach unseren Bedürfnissen raus, anstatt wirklich den Menschen wieder zu finden und zu kennen. Aber ich bin auch absolut dafür, dass es Hookup-Apps gibt, weil manche Menschen wollen das ja. Es geht ja da auch ganz viel ums Äußere, du hast es schon angesprochen. Mir hast du das Gefühl, ist da vielleicht auch das, ich habe oft das Gefühl, dass da es auch dieses Vorurteils ist, dass homosexuelle Männer nur aufs Äußere bedacht sind.
Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht bei allen so ist, dass du halt der erste Eindruck einfach ein optisch-körperlicher ist. Fühle ich mich zu dieser Person hingezogen? Das ist aber nicht die Komponente, glaube ich, wenn es um Beziehungen geht, meiner Meinung nach, die das dann ausmacht.
Ja.
Also ich glaube, das muss schon eine gewisse Grundanziehung muss schon da sein.
Ja.
Aber es muss nicht diese Bam, Bam, Bam sein, sondern manches kann auch entstehen. Also das ist kein Garant, würde ich jetzt einmal sagen, dass ihr zusammenpasst, nur weil man sich optisch gefällt.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist generell bei Menschen. Diese Apps macht es halt also anders. Weil zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr Frauen mehr gedatet. Und zum Beispiel, ich war im Real Life, war ich nicht so picky wie teilweise auf den Apps. Und dann denke ich mir, ist das irgendwie komisch. Mein jetziger Freund ist, wenn ich den auf der App gesehen hätte, wüsste ich nicht, ob ich ihn gematcht hätte, so 100%. Weil ich meine, ich finde ihn super attraktiv, aber er ist zum Beispiel nicht größer als 1,78 und das war früher für mich so ein Kriterium in der App, wo ich immer geschaut habe, ah, der ist über 1,78, okay, passt, das gefällt mir. Und in Wahrheit ist das ein urdummes Kriterium und ich habe dann auch durch meine Beziehung jetzt gelernt, so, hey, das war eigentlich so ein Hindernis für mich selber, dass ich mir das so gedacht habe, so, ja, mich haut eh keiner um, der, ich weiß nicht, 1,70 groß ist oder so.
Ich glaube, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Man nimmt das ja gar nicht so wahr währenddessen. Ich habe irgendwann mal so einen schönen Satz gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, von wem der war. Mit jedem technologischen Fortschritt machen wir einen seelischen Rückschritt. Und das trifft, glaube ich, ganz oft zu. Und ich glaube, das ist auch so, wie du beim PlayStation-Spiel zum Beispiel dein Avatar da kreierst und du legst die Haarfarbe fest. Du kannst es so personalisieren und designen, dass du das einfach, eben wie du sagst, weil du eine Technologie benutzt, das umlegst und gar nicht mehr merkst, dass es da um Menschen geht.
Ja.
Sondern du suchst wie bei Lieferando eben das perfekte Gericht.
Ja, das stimmt. Du hast so absolut recht. Ich überdenke nämlich gerade auch so, weil zum Beispiel bei Frauen war ich wegen der Größe nie so picky wie bei Typen. Aber es gibt auch ganz andere Faktoren, die dagegen gesprochen hätten, wenn man sich halt auf einer App sieht, dass man sich matcht oder nicht matcht. Dabei entgehen einem da vielleicht so viele tolle Menschen, die gleichen Werte haben, die gleichen Ziele haben, mit denen man wachsen kann, mit denen man Humor teilt, was viel wichtig ist. Und das kommt ja bei einer App gar nicht durch.
Wie gesagt, kommt immer auf die Intention wahrscheinlich an, was du suchst. Und ich merke das schon noch ganz stark, viele, die halt Beziehung, also so eine ernsthafte Beziehung wollen in irgendeiner Art und Weise, die sind dann meistens eher gefrustet von diesen Apps, habe ich das Gefühl. Und es ist dann auch immer so lustig zu beobachten, ich habe mich wieder angemeldet und dann nach ein paar Wochen treffe ich sie wieder, ich habe alle Apps gelöscht.
Ja, ich war die Kandidatin, du kennst mich ja.
Ja.
Ich habe dir eh erzählt, das ist mein absoluter Horror gewesen. Also ja, ich bin keine Dating-App-Person geworden.
Ich auch nicht, ich war das auch nie. Also ich habe mir da auch richtig schwer getan.
Aber ich stelle mir vor, als eben als homosexueller Mensch, aber auch als bisexueller Mensch, ist es einfach wirklich schwierig, sonst im Real Life, okay, es gibt die Bars, es gibt die Clubs, die dafür sind, aber so, sagen wir mal, im Daily Life, das zu eruieren, ist ja auch immer eine Gefahr. Vor allem als homosexueller Mensch ist man da, glaube ich, in einer größeren Gefahrenzone als jetzt bisexuelle, weil als bisexuelle Frau wird das immer noch, ich würde sagen, belächelt, aber es wird oft belächelt und deswegen ist es leichter, da wieder rauszukommen aus unangenehmen Situationen, als jetzt vielleicht bei jemandem, der jetzt, wenn du in einer Bar gehst und jetzt mit einem Typen anflirtest, das ist eine große Gefahr.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, in Wien leben wir da auch ein bisschen in einer Bubble. Also
safe.
Genau, safe, ja. Genau, in anderen Ländern und auch innerhalb von Österreich, also ich glaube auch am Land ist das schon wieder ein bisschen anders. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr und es ist richtig schwer, weil manche reagieren darauf ja wirklich nicht irgendwie, oh, das nehme ich jetzt als Kompliment oder, sondern die fühlen sich dann in irgendeiner Weise angegriffen, / bedroht, was meistens ja schon ein komisches Zeichen ist.
Ja, ich finde es nämlich, das ist etwas, was ich glaube viele gar nicht am Schirm haben, dass diese Apps ja eigentlich auch ein richtiger, wichtiger Schritt war, weil man sich halt dann mit Gleichgesinnten findet. Oh Gott, heute ist mein Deutsch ein bisschen. Man muss dazu sagen, es ist noch relativ früh bei uns.
Das stimmt, ja. Ja, wir hätten eigentlich so ein Breakfast machen sollen, so ein Breakfast-Podcast.
Machen wir nächstes Mal auf jeden Fall. Nein, aber ich finde, es ist halt, es hat es ja auch erleichtert, Leute zu finden oder Partner zu finden, Partnerinnen auch für die Frauen in der Szene. Ich finde es halt, es ist immer so, schon tricky. Es ist so, jede Medaille hat zwei Seiten. Die positive Seite ist, du findest Gleichgesinnte. Die negative Seite ist, es ist ein bisschen in die Richtung gegangen, schnell hin und her swipen und entmenschlichen. Aber wie war das bei dir in den Bars? Du hast erzählt, du warst Barkeeper. Wie oft wurdest du angeflirtet in den Bars?
Naja, schon einige Male.
Darf man wissen, welche Bar es war?
Ja, sicher. Es war Why Not. Also es ist eine sehr bekannte Bar. Ja. Im ersten Bezirk in Wien.
Richtig nice.
Genau, und die gibt es echt schon lange. Also die hat schon ordentlich History. Mhm. Wenn diese Wände oder diese ganzen Gegenstände sprechen könnten, würden die einige Geschichten haben. Genau, aber na, das war schon lustig auch. Und das, ja, natürlich wird man irgendwie angeflirtet. Und ich habe aber immer gern diesen Abstand gehabt. Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich war nicht so der Party-Typ. Mhm. Und ich dachte mir, ja, da werde ich dafür bezahlt, dass ich dann auch noch weggehe und irgendwie sozial interagiere. Das ist ganz gut. Und ich habe einen 30 Zentimeter Puffer zwischen allen anderen und mir. Das war mein Safe Space.
Aber es stimmt eigentlich, es ist voll die smarte Idee, Barkeeper werden, damit man feiern gehen kann und gleichzeitig bezahlt wird, wenn man eigentlich kein Partytier ist, sozusagen.
Genau.
Aber ja, das Why Not, das könnte wahrscheinlich, also es ist wirklich gut, dass die Gegenstände und Wände nicht sprechen können, weil da waren schon einige wilde Feiern, das weiß ich leider von meiner eigenen Geschichte auch schon. Aber es gibt in Wien ja eine relativ große Schwulenszene, kann man sagen, also eine relativ sichere, gute, also soweit ich das mitbekommen habe.
Ja.
Würdest du, welche Bars und Clubs würdest du empfehlen, auch wenn du keinen selber nicht so der Fortgeher bist?
Genau, also wie gesagt, das Why Not ist immer eine gute Idee, weil das ist ja auch jedes Wochenende und an Feiertagen geöffnet. Was damals schon angefangen hat zu meiner Zeit, was jetzt aber sicher noch verstärkter ist oder was ich so wahrnehme, ist, dass es solche richtigen Events gibt wie in der Arena oder genau so große Partys, die jetzt dann zwar schon immer wieder kommen, aber halt nicht jedes Wochenende, sondern okay, so einer gewissen Zeit. So veranstaltungsmäßig.
Ja, ich kenne Meat Market, Fish Market.
Genau.
Das ist ja eigentlich auch von der Community ausgehend ein Techno-Event oder irgendwie so und hat sich dann aber entwickelt für...
Genau, ja, richtig. Und dann gibt es auch noch das von Männer im Garten, vom Bangladesch zum Beispiel, ja, im Sommer immer. Und ja, da gibt es eben so Happenings, sage ich jetzt einmal. Wobei wirklich kennenlernen tut man da ja niemanden so.
Wirklich?
Also man feiert miteinander und man hat Spaß und man macht Party und ja, vielleicht reißt er da jetzt, sage ich mal, ein Gspusi auf, ganz klassisch. Aber selten hätte ich gehört aus meinem Umfeld und auch von mir, dass sich dort was Ernstes ergeben hat. Und lustigerweise, weil du gesagt hast, auch bei der Bargeschichte, man wird oft angemacht, aber auf den Apps oder so, wenn die dann herausgefunden haben, dass ich Barkeeper bin, war gleich das Vorurteil, nein, du machst ja eh mit jedem, mit dir möchte ich mich nicht treffen.
Wirklich?
Recht oft. Manche haben dann gleich sofort blockiert, sobald sie gecheckt haben, dass ich der Typ bin, der hinter der Bar steht, war es aus.
Das finde ich krass, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Gastro-Leute generell mit diesem Vorurteil zu kämpfen haben. Ein Freund von mir, der ist ein Barbesitzer. Er tut sich extrem schwer, jemanden kennenzulernen, weil die meisten sagen so, ja, erstens die Arbeitszeiten sind halt schwierig, das ist auf jeden Fall etwas problematischer, Aber die meisten haben halt eben dieses Ding, ja, du hast ja jede Woche mit jemandem was. Und ich denke mir dann oft so, das stimmt eigentlich gar nicht. Der Mensch ist der, der am wenigsten Sex hat in unserem Freundeskreis.
Fun Fact, das war bei mir genauso. Also ich glaube, ich war 5 Jahre insgesamt in dieser Bar, also doch eine lange Zeit. Und wirklich, ich kann mich genau an einmal erinnern, dass ich jemanden mitgenommen habe. Also mehr als 1-2 Mal war das sicher nicht. Da lege ich meine Hand ins Feuer.
Spannend. Aber ja, ich hätte dich gerne erlebt in der Zeit. Da haben wir uns noch nicht gekannt.
Mega schade, schade, ja. Das war schon, ja, das war einer meiner Filmpersönlichkeiten, die ich da ausgepackt habe. Und es waren schon echt lustig. Ja, manchmal gab es dann auch Bartänze und so, so wie in Coyote Ugly Style.
Oh, I love that. Oh.
Also es war schon lustig. Und eben, das sind schon Situationen, ich schaue da auch immer gern zurück, weil die hätte ich als Person eben, wie gesagt, ich habe mich da eher schwer getan, ich war ein bisschen schüchtern. Und das hat mir schon, das hat mich viel weitergebracht, persönlich auch als schwuler Mann sozusagen. Ja. Dieses, dass es so normal ist und so akzeptiert ist, das war für mich schon wichtig, dass ich das jedes Wochenende, jeden Abend gesehen habe.
Ja, darf ich dich jetzt was sehr Persönliches fragen? Du kannst doch sagen nein und wir schneiden es raus. Aber wie war eigentlich für dich dein Coming Out? Weil das ist ja auch etwas, was, ich sage halt mal, du bist in meiner Alterskohorte, das ist in unserem Alter, also noch sehr schwierig gewesen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen anders, hoffe ich. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, damals war das schon schwieriger.
Schwierig, ja, auf jeden Fall. Also ich komme ja auch, ich bin zwar in Wien geboren, aber aufgewachsen dann in Salzburg in so einem kleinen Ort, also klassisch von den Bergen eingekastelt. Ich habe immer gewusst, irgendwie mit Frauen, das passt für mich nicht, also sexuell gesehen. Ich habe Frauen immer geliebt, ich habe mich mit ihnen gut verstanden und sie waren immer meine besten Kumpels sozusagen, aber halt nicht auf einer Liebesebene. Und ja, und ich habe aber nicht gewusst, warum, ganz ehrlich. Also mir kam gar nicht in den Sinn, dass es Männer sein könnten. Also weil auch meine, also ich war der einzige Bursche noch in meiner Klasse, weil die sind dann alle gleich durchgefallen, immer die Burschen, die zu uns gekommen sind. Also ich hatte ja auch keinen Burschen, wo ich sage, oh, den finde ich attraktiv.
Ah, voll spannend. Und so bist du drauf, also wie bist du dann
genau
gekommen?
Und dann bin ich nach Wien gezogen, ganz klassisch, Uni studieren, in eine WG gezogen, in so einem Studentenheim, wo einer von diesen 3 Mitbewohnern schwul war. Dadurch habe ich das eigentlich unter Anführungszeichen erst kennengelernt, sage ich jetzt einmal. Und ja, dann war das irgendwie ganz, ganz dramatisch, wie das damals mit 19 so ist. Ja. Gab es eine Weihnachtsfeier, er hat mich geküsst, ich war völlig durcheinander, bin dann gleich am nächsten Tag, habe meine Sachen gepackt und nach Hause gefahren, weil ich irgendwie nicht damit umgehen konnte und nicht sehen wollte am nächsten Tag und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich die ganze Zeit drüber nachdenke und dass dieser Kuss mehr oder weniger bei mir körperlich so viel mehr ausgelöst hat, als jede Erfahrung, die ich davor gemacht habe.
Ich finde das so schön, dass du das gerade mit uns teilst, weil ich glaube, das ist genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass es die Abbildung in Medien stattfindet, weil man ja sonst nicht mitbekommt, dass man vielleicht schwul ist. Es ist halt einfach dieses Bild, was einfach immer nur das Hetero-Pärchen. Wie soll dann jemand, der eben Salzburg im Kaff eingeschlossen mit 50 Bergen, das mitbekommen?
Ja, also wirklich, ich glaube auch, dass viele Menschen so denken, das wird jetzt immer so extra reingepresst. Ja, das mag vielleicht von manchen Firmen auch so wegen der Zielgruppe und so, also ist sicher ein Part davon, aber es ist wirklich auch wichtig, dass das einfach immer wieder kommt. Und ich glaube schon, dass das viel geholfen hat, weil wenn ich meine Nichte, die ist jetzt so 18, 19, und bei denen ist das ganz anders. Also irgendwie, ich glaube auch durch die ganzen Serien, durch diese Netflix-Serien und so, da gibt es immer auch diesen Charakter. Und ja, da kann man sich viel besser identifizieren mit einem.
Ich finde es generell, diese Identifizierung von solchen ist ja wichtig, weil zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, in den 90ern war zum Beispiel, oder 2000ern gab es die Serie Will and Grace. Und es war eigentlich immer, da wurden auch wieder einfach nur Stereotype oft für mich nochmal durchgespielt. Ich meine, ich habe die Serie damals nicht lustig gefunden, ich habe sie irgendwann mal nachgeschaut und fand sie eigentlich ganz witzig. Aber es war halt auch nicht wirklich so, dass es halt, ich sage halt mal so, natürlich mit reingeklungen ist. Wie zum Beispiel, ich finde, bei Sex Education ist es viel nicer aufgearbeitet, weil da einfach verschiedenste Sexualitäten und Identitäten einfach gezeigt werden und es ist gar nicht, es spielt eine Rolle im Leben, weil Sex einfach eine Rolle im Leben von Menschen spielt, aber es ist nicht so stereotypisch, der eine ist dieser lustige, wilde Fifi-Typ und der andere ist der, der eine Beziehung sucht und eher seriöser ist und hat natürlich auch die beste Freundin. Das ist ja auch so wieder so ein typischer Stereotyp, so der schwule beste Freund. Ich finde das immer ganz schwierig, weil ich sage, ich habe das selber auch früher gesagt. Und ich bin dann drauf gekommen, eigentlich, warum sage ich, sag's ja auch nicht mein hetero bester Freund. Also es ist ja komisch.
Stimmt, ja, das ist immer so diese Sache, dieses, dass man so dazu sagen muss, es ist einfach lerne mich als Mensch kennen, ja, und dann wirst du erkennen, oder ich werde es dir sagen, welche Sexualität, aber ich finde auch, das spielt ja in dem ersten Ding einfach gar keine Rolle. Das ist wie, fragst du, ich meine, gut, ich frage viele Leute nach ihrem Sternzeichen, aber...
das sind wir uns einig.
Aber prinzipiell ist das auch so eine Sache, die du nicht immer dazu sagst.
Willst du dein Sternzeichen verraten?
Ach ja, wir sind ja zwei Fischlein. Ja. Vielleicht deswegen, das funktioniert halt gut.
Wir schwimmen in unserem kleinen Fluss hier. Ja, nee, aber ich finde, das ist so wichtige Repräsentation. Und wie ging es dann für dich einfach weiter? Also du hast diesen Kuss gehabt, du bist zurückgefahren. Was waren deine Gedanken? Wie bist du mit der Situation umgegangen? Ich kann mir vorstellen, generell auch für junge Menschen ist es ja immer auch eine Frage, so, hey, wo stehe ich im Spektrum der Sexualität überhaupt? Mhm. Ich glaube nämlich, dass das ist variabel. Also ich kann es ja als eigene Person jetzt kurz sagen, ich würde mich als bisexuell bezeichnen, aber führe aktuell eine heterosexuelle Beziehung und habe einfach aber gemerkt, dass ich an manchen Zeitpunkten, also letztes Jahr in meinem Leben, war ich einfach viel mehr an Frauen zum Teil interessiert als an Männern, und das hat sich wieder dann verändert. Und wie war dieser Prozess, das herauszufinden, dass es okay ist, dass es eine Veränderung ist, ist für mich vielleicht leichter, weil ich gleich zwei Geschlechter habe, die ich gut finden kann. Bei dir, wie war das bei dir so?
Genau, nur kurzer Zusatz, das weiß ich noch aus meinem Studium. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber da haben wir mal so eine Dissertation über Anthropologie. Mhm. Frauen sind angeblich weniger festgelegt in ihrer Sexualität als Männer prinzipiell.
Ja, verstehe ich aber auch, weil wir Frauen generell flexibler sind. Wir sind ja auch im Prinzip überlebensfähiger als ihr Männer. Ja. I'm sorry, boys.
Fair enough.
Uns braucht es halt für die Menschheit.
Stimmt, ihr seid sehr, sehr, sehr wichtig.
Man braucht wenig Männer, aber relativ viele Frauen.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja, bei mir war es dann so, also dieses ganze Spektrum, also ich habe mich jetzt da natürlich noch überhaupt nicht, für mich gab es dann nur, bist du jetzt schwul oder nicht? Ich sage jetzt mal genauso. Ja. Also da habe ich mir noch nicht überlegt, irgendwo, auch dieses mit pansexuell, das war damals auch noch nicht so bekannt. Also da gab es eigentlich nur schwul, hetero.
Ja.
Bi war da so ein bisschen...
Bi war nur für Frauen in Wahrheit.
Ja, genau.
Für Männer war das gar kein Begriff. Also durftest das mal nicht bi sein, weil dann bist du schwul.
Genau, weil ich glaube, das war auch mit dem Fernsehen oder so, weil so Frauenküsse, das war in den 90er und so. War
jetzt
das
dazu.
Genau, das war der Hype sozusagen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ja, gab es eben bei Frauen mehr die Bi-Geschichte, bei uns weniger.
Ja,
genau.
Die große Frage stand im Raum, bin ich schwul?
Genau, bin ich schwul? Dann kam das Klassische, ja, ich habe dann so, wie ich als Redakteur bin, recherchiert und gewisse Filmchen geschaut und mal gesehen, wie ich da reagiere. Ja, und dann war es relativ schnell klar. Weil, wie gesagt, es war eh schon dieser Kuss und alles, der so viel ausgelöst hat. Und das war nur ein Kuss. Aber dann war so dieser Punkt. So, und jetzt gehe ich zum ersten Mal schwul fort, habe da auch rausgesucht, was da gibt. Kam zum ersten Mal in zwei Not und da nimmt die Geschichte ihren Lauf.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, also wie du für dich deine Sexualität gefunden hast. Aber wie hast du es deinem Umfeld mitgeteilt?
Also meinen Freunden dann relativ schnell, weil ich dann erkannt habe, und das war irgendwie, ich meine, ich habe immer gewusst, dass mein Umfeld gut ist und dass das wahrscheinlich kein Ding wird. Ich meine, so ein Rest Zweifel bleibt natürlich immer, aber das war überhaupt kein Thema. Bei meiner Familie habe ich länger gebraucht. Also das war dann über ein Gedicht eigentlich, weil ich habe damals Gedichte veröffentlicht und einmal habe ich dann meinen Eltern eins gezeigt, wo es halt darum geht, beziehungsweise habe ich mit einem gewonnen, was dann in einem Magazin abgedruckt worden ist, und da ging es genau um dieses Schwulsein.
Und wie haben Sie reagiert?
Sehr schön. Also mein Vater hat mir dann sozusagen was Nettes zurückgeschrieben, hat dann Bezug genommen auf die Geschichte, die ich geschrieben habe.
Ich finde es generell so krass, wenn sich Leute, also abseits von den eigenen Eltern, das finde ich dann ganz schwierig, weil das habe ich in einem Freundeskreis bei mir, das Problem, dass eine Freundin immer noch kämpft mit ihrer Mutter.
Ja, das gibt es leider wirklich.
Die nicht einsehen will, dass sie lesbisch ist oder halt einfach zumindest mehr auf Frauen steht als auf Männer und da kämpft. Aber ich finde das irgendwie so verrückt, warum Leute die Sexualität anderer Menschen als Angriff ihrer eigenen Person sehen. I don't get it, aber vor allem Männer.
Ja, das habe ich noch nie verstanden. Also wirklich, ich weiß nicht, ob das irgendeine biologische Komponente hat oder woher das rührt oder... Ich weiß es nicht, aber es stimmt. Und ich glaube, Vater-Sohn ist ja immer schon ein eigenes Verhältnis, genauso wie Mutter-Tochter. Mhm. Aber ich glaube, wenn die Liebe einfach, so nehme es ich wahr, wenn Liebe Liebe ist, ich glaube, dann spielt das wirklich keine Rolle.
Ja, das finde ich eben auch. Ich habe selber gar keine Kinder, aber ich kann mir nur, also wenn ich mir vorstelle, ein Kind zu haben, will ich einfach nur, dass es seinen Weg findet und einfach für sich glücklich wird. Und egal, wie das ausschaut. Und ich denke mir, also, ist mir doch wurscht. Ich bin eher... egal welcher Mensch dann mit meinem Kind zusammen sein möchte oder wie die Partnerschaft ausschaut, der soll einfach eine nette Person sein, ein netter Mensch sein und einfach that's it. Und
Das denke ich auch.
Das ist das Wichtigste, also dass die Werte und Ziele passen, der Rest ist mir egal.
Das stimmt.
Und ja, ich finde es immer schon schwierig, aber es ist ein großes Thema trotzdem.
Es ist ein großes Thema und ich glaube, es ist halt auch oft, wie man es vorgelebt bekommen hat. Man darf nicht vergessen, die Generationen davor, gesellschaftlich, wie das alles dargestellt worden ist. Und das hat halt einfach, das braucht noch länger, bis wir das rausbekommen. Und man merkt jetzt leider auch, dass es wieder ein bisschen zurückkommt, wenn wir uns andere Länder anschauen oder so. Mhm. Also einfach, ich weiß nicht, warum man sich von dem bedroht fühlt. Das habe ich noch nie ganz verstanden, aber es ist halt so.
Ja, deswegen ist auch die Pride und das Pride, der Pride Month so wichtig, dass ja die Sichtbarkeit einfach stattfindet. Deswegen haben wir auch beschlossen, wieder ein Pride Special zu machen. Wir haben vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren schon mal ein Pride Special gemacht, wo wir halt 4 Folgen eben mit Menschen aus der Community gemacht haben und auch verschiedene Lebenskonzepte ein bisschen auch gezeigt haben, wie zum Beispiel offene Beziehung, geschlossene Beziehung. Das ist ja auch ein großes Thema in der Community generell.
Riesig.
Riesig, ja. Riesig. Aber ich find's das halt so arg, dass es nach wie vor so wichtig ist. Also es ist so...
Absolut, weil es ist halt, wir müssen uns immer wieder, das ist, glaube ich, bei geschichtlichen, oder wie sagt man, wir müssen halt aus unserer Geschichte lernen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man das auch gelehrt bekommt, dass man es immer wieder aufgezeigt bekommt, weil wir Menschen sind halt so, dass wir das vergessen. Und dass wir vergessen, wie schnell das in eine Negativspirale umschwenken kann. Und das ist halt wirklich, da werden viele Menschen wirklich verletzt und im schlimmsten Fall ja, verlieren dadurch ihr Leben in irgendeiner Art und Weise. Entweder, weil sie sich selber nehmen, weil tatsächlich ist es ja auch so, dass in der Community das sehr häufig passiert.
Ja, ich weiß, genau. Ich habe einen Freund, also Bekannten von mir verloren.
Genau, also das darf man alles nicht vergessen, das hat schon einen Sinn.
Ja, also es ist, ja. Wie siehst du das, dass viele Firmen bei der Pride jetzt, sie werben mit Pride-Themen, sie versuchen, sie machen Trucks etc. Wie siehst du das? Weil viele sind ja auch kritisch, dass die Pride jetzt ein bisschen zum Party-Modus fungiert, nur noch mehr und nicht mehr zur Aufklärung und Sichtbarkeit da beiträgt.
Also ich glaube, da darf man auf jeden Fall kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, ganz sicher. Und es ist wie alles, was wir heute ein bisschen besprechen, so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Einerseits toll, dass das so viel Sichtbarkeit bekommt und dass da so viele mitziehen. Mhm. Andererseits natürlich, wie es jetzt oft heißt, Pinkwashing, ja, ist ein Thema, ganz sicher. Weil viele Firmen das ja dann auch nur kurzfristig so schnell draufhauen, diese Pride-Flagge, mhm, und dann gleich wieder runternehmen. Und vor allem geht es ja da, sollte es darum gehen, dass die Firma sich ja wirklich aktiv einsetzt, um diese Sichtbarkeit zu zeigen und dass man sich willkommen fühlt, auch als Mitarbeiter, wenn du Teil dieser Community bist, mhm, oder als Kunde oder Kundin.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt dieses Thema, wenn es nur so schnell ist, ja. Hm.
Ich finde es immer ganz arg, dass ich kriege immer vor der Pride die Anfragen, so, ja, wir machen was für die Pride und es ist natürlich unbezahlt, weil wir sind natürlich nur an der guten Sache Ding. Und ich denke mir dann so, ey Leute, ihr seid eine fette Firma mit Fettkohle, I'm sorry, aber ich lasse mich nicht ausnutzen von euch als queere Person und werde mich nicht gratis hinstellen für euch und Werbung machen, damit ihr Pinkwashing betreiben könnt. Ich finde das nämlich leider, das hat nämlich leider wirklich zugenommen, dass queere Personen, die eh schon eher auch teilweise mehr zu kämpfen haben im öffentlichen Sichtbarkeitsfeld, dann sich mit dem auch auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, ich habe es noch sehr gut getroffen, weil es klingt jetzt blöd, aber als bisexuelle Person, du wirst zwar teilweise nicht von der Community so oft so ganz ernst genommen, aber du wirst oft ausgenutzt, in Anführungszeichen, von genau solchen Firmen, die so ein bisschen kokettieren wollen mit dem Thema, aber nicht sich ganz trauen, full in zu gehen.
Das ist genau das, was du sagst, warum soll ich mich da gratis auch hinstellen? Mhm. Und was ich finde, also bei vielen Influencern, ich glaube, das ist schon ein Thema und das beobachte ich schon auch bei mir in meinem Umfeld und in meinem Feed sozusagen, mhm, wenn ich eine Kooperation, also das allgemein, das schaue ich bei jeder Kooperation, mhm, aber ist also ganz besonders für so eine Pride-Kooperation, würde ich mir schon die Firma mal genauer anschauen, mhm, bevor ich dazu sage. Und ich finde das immer ganz, ja, also ich persönlich finde es einfach wirklich schlimm, unter Anführungszeichen, wenn dann Leute werben, die selber aus der Community sind, für eine Firma, die sonst wirklich teilweise schwulen oder community-feindlich ist einfach.
Das finde ich so krass. Ja, man muss sich damit wirklich auseinandersetzen. Ich zum Beispiel bin ja ganz oft, das ist ganz unbezahlt auch, oft mit NYX Cosmetics unterwegs und die machen ja auch einen Truck dort und ich war die letzten 2 Jahre mit denen eben zur Pride auch immer eingeladen, beziehungsweise haben gesagt, ich kann gerne kommen, wenn ich mag und haben davor immer so Abendessen gemacht und die setzen sich durchgehend das ganze Jahr dafür ein. Sie verwenden Männer als Models für ihre Make-up-Linie etc. und zeigen halt einfach eine Bandbreite und ein Spektrum und du merkst es auch bei denen, Da geht es nicht darum, am Pride-Tag selber was zu machen, sondern die versuchen wirklich rund um im ganzen Jahr, rund um die Uhr irgendwie das Thema aufzugreifen, immer wieder mit reinfließen zu lassen und einfach zu zeigen, da gibt es ganz viel da draußen, die Vielfalt der Community ist gigantisch. Sie haben eigentlich auch einen sehr, sehr guten Mix an Influencern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eines der besten, ich würde sagen, sie haben eines der besten Influencer-Marketings.
Stimmt, die Marke ist mir auch immer positiv
im Sinn. Ja, und ich finde, das kann man sich als gutes Beispiel vornehmen. Ich glaube halt, dass es für andere Firmen, zum Beispiel Technikunternehmen, wahrscheinlich schwieriger ist, das durchgehend im Jahr so repräsentiert zu sagen. Aber wie du gesagt hast, man kann ja in den Firmen selber dafür sorgen, dass sich die Community wohlfühlt als Mitarbeiter. Oder dass man das Gefühl hat, okay, die Mitarbeiter werden gebrieft, falls Kunden kommen, weil das ist ja der Nächste.
Genau. Also ich glaube, das ist wie bei allem eben, man kann dann nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist natürlich so, dass, glaube ich, es polarisiert mehr, wenn man gleich immer sagt, das ist Pinkwashing und so, also auch in den Medien. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen schon sehr gewollt ist, dass man eher darüber schreibt. Aber es gibt auch ganz viele Firmen, wie du sagst, die sich das ganze Jahr dafür einsetzen. Und lustig, dass du das sagst, ich kenne sogar eine Technikfirma, die hat zum Beispiel einen Ganzjahres-Newsletter. Also ich glaube, einmal im Monat kommt so ein Newsletter auch raus, wo eben die MitarbeiterInnen, die dieser Community angehören, irgendwie den gestalten und an alle Mitarbeiter verschicken und so. Also das finde ich immer ganz nett.
Voll schöne Idee.
Voll, und da werden so Themen eben besprochen, was bedeutet non-binär und so weiter und so weiter.
Das finde ich sehr cool. Finde ich auch gut, weil ich finde, dieser Education-wise, also dieser Bildungsauftrag, den man irgendwo ja auch hat, an mit seinen Mitarbeitern, dass der da erfüllt wird und dafür genutzt wird, ist auf jeden Fall gut, weil so kommt man vielleicht, wenn man davor noch keine Berührungspunkte hat, trotzdem in Berührung mit den Themen und wird eigentlich relativ unterschwellig, wird einem das erklärt, ohne jetzt groß, ja, du musst das
genau
jetzt wissen.
Und gerade bei so Firmen-Events, also ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wo man Leute kennenlernen kann bei der Arbeit. Also ich denke, das ist auch nicht so schlecht. Ich meine, das ist einfach noch ein Berührungspunkt, wo du jetzt außerhalb dieser App-Szene dann vielleicht auf Firmen-Events und du weißt ganz genau, wer halt dabei ist. Dann gibt es auch diese Sicherheit, ich spreche den jetzt an und weiß, dass der da Teil davon ist. Also ich glaube schon, dass das viele positive Auswirkungen haben kann.
Hast du mal negative Erfahrungen gemacht beim Ansprechen? Dass du dachtest, hey, ich flirte hier, oder warst du immer schon eher auf der Safe Side? Und
genau, ja, ich glaube, ich als Fisch, wie du weißt, die Ablehnung ist nicht so mein Ding. Ja,
von niemandem, von uns genau, Fischen.
Genau. Und wir in unseren Köpfen mache ich zwar 100.000 Szenarien durch, bevor ich hingehe, aber wirklich hingehen tue ich dann ja nicht. Und deswegen war ich immer auf der Safe Seite, sondern bin angesprochen worden.
Ah, okay, gut. Aber welche Tipps würdest du Menschen geben, die halt in das Dating-Game starten? Und ja, hast du da vielleicht ein paar Ratschläge?
Es kommt immer darauf an, wo man ist. Also ich glaube, man muss sich schon anschauen, klingt jetzt so blöd, aber ein bisschen so kulturellen, gesellschaftlichen Background-Check machen. Wie ist das hier sozusagen? Mhm. Wie wird das hier wahrgenommen und aufgenommen? Das ist immer ganz wichtig. Wie gesagt, in unserer Bubble, würde ich sagen, sind die meisten eher gut, darauf zu sprechen. Aber ja, das ist dieser typische Gaydar, wie es ja heißt, dieser Radar. Der funktioniert ja bei manchen wirklich gut, bei manchen weniger. Ja, ich glaube einfach, man spürt dieser Augenkontakt immer ist so ein richtiger. Wenn jemand, wie sagt man, über 2-3 Sekunden dir so lange in die Augen schaut, obwohl man nicht miteinander spricht,
ja, dann war's.
Dann ist das schon immer ein gutes Zeichen. Und dann gibt es immer diese ersten, wo man sich auf die Schulter greift und so. Also ich glaube, sehe die Zeichen.
Zeichen erkennen ist sehr, sehr wichtig. Aber was du gesagt hast mit den kulturellen Unterschieden, das finde ich wirklich wichtig, vor allem beim Reisen. Mhm. Jetzt steht ja auch der Sommer an, man reist viel. Da kann ich nur den Ratschlag geben, den ich in Indien gehört habe, weil wir waren dort unterwegs und haben einen schwulen Mann kennengelernt und der hat dort auch gedatet. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er wirklich vorsichtig war, mit wem er sich dort trifft, weil leider in dem Fall dort gibt es einfach auch das, dass sich Leute auf Grindr anmelden, die in Wahrheit gar nicht homosexuell sind, sondern das ausnutzen, um Touristen dann zu überfallen bzw. auszurauben.
Ganz schlimm, ja.
Ja, und das kann dir in jedem Land passieren. Das ist jetzt nicht was Indien-spezifisches, aber das kann dir einfach passieren. Und deswegen ist es wirklich wichtig, Vorsicht walten zu lassen.
Absolut. Sei einfach vorsichtig, vor allem, wenn man sich bei jemandem trifft oder wo, also man muss einfach schon das Risiko, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, mit einberechnen. Also einfach trifft gewisse Vorbereitungen, sei ein bisschen am Anfang auf der Hut, ist das eh alles, sozusagen hat das eh alles seine Richtigkeit hier, weil ja, man weiß es nie.
Deswegen, ich würde auch jeden raten, die ersten Treffen, egal wo, immer in der Öffentlichkeit zu machen und vielleicht nicht gleich zu Hause. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen lästig, aber ich finde, es ist einfach ein Sicherheitsding, was man einfach immer mitgeben kann.
Auf alle Fälle. Und ich glaube, dann erspart man sich auch einiges.
Generell so Selbstfürsorge im Umgang mit Ablehnung. Du hast es schon angesprochen, wir Fischis, wir sind ja nicht so gut darin. Aber es passiert ja doch. Jeder von uns hat mal Liebeskummer. Wie bist du damals mit Liebeskummer? Und halt, ist ja nicht so einfach, vor allem in den ersten Erfahrungen.
Ja, genau. Also ganz sicher, das ist ein Thema. Das ist auch ein Prozess, der relativ lange braucht, glaube ich. Und das viel mit Reflexion zu tun hat und mit wirklich sich selber beobachten und einfach erkennen, dass dein Wert nicht von außen bestimmt wird und von anderen, sondern dein Wert bestimmst immer noch du. Mhm. Und sorge dafür, dass du dich wohlfühlst. Sorge dafür, dass du für dich eine Person bist, auf die du stolz bist. Und ich glaube, das passt auch gut zu Bright und Stolz. Das hat ja mehrere Facetten. Und darum geht es eigentlich. Also sei mit dir im Reinen. Und das ist das Wichtigste. Und dieser bisschen, ich sag mal schon, abgedroschene Spruch, weißt du, solange du dich nicht selbst liebst, kannst du niemand anderen lieben. Der ist aber einfach wahr. Und ich glaube, betreib einfach viel dafür, dass du dich als erste Person selbst liebst, weil dann kannst du auch weniger enttäuscht werden, beziehungsweise dann weißt du einfach, dass das nichts mit dir oft zu tun hat, sondern es sind die Umstände oder du passt, du bist nicht sein Typ oder ihr Typ. Ja. Also es hat 1000 Faktoren, die meistens relativ wenig mit wirklich per se mit dir zu tun haben.
Ich finde, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse von meinem Dating-Life. Ich meine, ich date, seit ich 16 bin im Grunde oder halt treffe Menschen. Und das ist echt so das, was ich die letzten Jahre für mich wirklich erkannt habe, dass es zu 99% nichts mit ihr zu tun hat, sondern einfach wirklich, wie du sagst, Zeit, Kompatibilitätsfaktoren etc. sind. Und das muss man sich immer wieder bewusst werden. Und es hilft auch, wenn man an seinem Selbstwert, also das habe ich gelernt auch, an seinem Selbstwert arbeitet, kommt man leichter über eine Enttäuschung hinweg. Das heißt nicht, dass man das ignorieren muss, weil man kann es annehmen, akzeptieren und weitergehen.
Genau. Das ist das. Und vor allem objektiv durchspielen. Was waren jetzt die Gründe? Weil oft ist man einfach so emotional und intuitiv, dass man viele Dinge und Zeichen übersieht, die schon da waren. Und dann kommst du vielleicht selber drauf. Eigentlich hat es für mich auf verschiedensten Ebenen ja auch nicht gepasst.
Ja, ich finde, das finde ich ist so spannend, dass du das sagst, weil das fällt mir halt wirklich bei fast jedem auf. Da wird immer aufgedröselt, was der andere nicht alles irgendwo, alles, was der andere wird so analysiert, anstatt dass man sich mehr auf sich bezieht. Hey, was sind meine Faktoren? Das merke ich vor allem beim Dating am Anfang. Bei jedem, mit dem ich rede, es ist immer so, ja, und wie soll ich ihm jetzt schreiben, soll ich ihm nicht schreiben oder soll ich das machen und jenes? Und da hat er das gesagt und da hat er das gemacht und ich so, immer so, okay, aber was war dein Gefühl beim Date? Was war dein Gefühl beim Date? Bist du nach dem Date, warst du zu einem Zeitpunkt verunsichert? Warum war diese Unsicherheit da? Einfach die bei sich bleiben. Und ich merke das, es hat bei mir voll geholfen, wie ich angefangen habe, mich wirklich auf mich zu konzentrieren und zu schauen, hey, ich lerne da einen Menschen kennen, aber was sind meine Gefühle? Natürlich ist es normal, dass man unsicher ist, weil man halt nervös ist. Aber wenn dir ein Mensch so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl gibt, so dass über einen, ich sag halt mal so, man spürt es irgendwie, dass da irgendwas nicht passt. Sind das gewisse Kommentare etc.? Oder hat mich der Mensch ein bisschen runtergemacht beim Date? Und das ist so, das merkt man vielleicht gar nicht am Anfang so stark, aber vielleicht das Nachgespül. Oder zum Beispiel, ich hatte das bei meiner Kennenlernphase am Anfang des Jahres, habe ich ja jemanden kennengelernt. Und mein allererstes Gefühl, und das habe ich damals einer Freundin gesagt, mein allererstes Gefühl war, so sehr wie er Intuit ist, kommt mir nicht natürlich vor. Und das habe ich einfach gemerkt, dass das zum Beispiel einfach mein Bauchgefühl war, weil der hat mich in Wahrheit gelovebombt. Und in 2 Sekunden später, wie es vorbei war, hat er mich dann geghostet. Also, und das finde ich, das spürt man irgendwo ganz tief drinnen. Und deswegen ist es so wichtig, bei sich zu bleiben. Weil wenn ich damals bei mir geblieben wäre, wäre ich nicht so weit gegangen in dieser Kennenlernphase. Und ich glaube, das ist etwas, was man halt immer mitnehmen kann für sich. Nicht auf den anderen zu fokussieren, sondern auf sich. Was sind die eigenen Gefühle? Was sind die eigenen
Bedürfnisse?
Bedürfnisse, Ängste. Weil wenn das Bedürfnis nach einer monogamen Beziehung ist, dann trifft niemanden, der in einer offenen Beziehung ist.
Ja, oder der das möchte, für den das einfach ein Grundprinzip ist. Ja.
Genau, voll. Weil ich habe auch jemanden mal gedatet. Erstes Date hat dann gesagt, ja, er kann nur offene Beziehungen führen, weil er betrügt sonst. Und ich habe mir gedacht, so interessant, interessante Begründung, aber nein, danke.
Ich finde auch interessante Begründung, aber immerhin weißt du dann, kaufst die Katze nicht im Sack, sage ich jetzt mal. Also eben, dann musst du darauf reagieren, kann ich damit leben.
Ein Sprichwort, was ich immer falsch sage, weil ich habe letztens gesagt, ich kaufe die Katze nicht. Ja, aber ich kaufe die Katze wirklich nicht. Das ist, glaube ich, sagen wir mal, menschenübergreifend, egal welche Community oder Sexualität, whatever sie angehören. Ich glaube, darauf kann man achten, dass man bei sich bleibt, Bedürfnisse, Werte, Ziele, für sich selber mal absteckt und dann schaut, hey, passt das mit dem Gegenüber, anstatt vielleicht auf den Look zu gehen.
Absolut.
Jetzt noch ganz kurz so als Abschluss, weil wir doch eine relativ, ich sage halt mal, unsere Community doch relativ heterosexuell ist, würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du dir wünschen von den Allies da draußen? Also von den Leuten, die sozusagen, ja, nicht Teil der Community sind, aber die Community unterstützen können?
Das gilt eigentlich fast für alle. Ich würde sagen, man sollte sich einfach mehr unterstützen, mehr darauf Rücksicht nehmen, dass jeder von uns eine Geschichte hat, jeder von uns ein Päckchen zu tragen hat, das ganz unterschiedlich ausschauen kann. Und man geht dann, glaube ich, sehr schnell von sich selber aus, aber sich auch mal in andere reinversetzen. Und ich glaube, wenn du unterstützend bist und einfach ein offenes Ohr hast, dann wirst du ganz viele neue Sachen auch für dich mitnehmen können, für dich lernen können. Das ist es eigentlich.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass man nicht nur zur Pride an Ellie sein sollte,
sondern auf jeden Fall.
Das ganze Jahr. Und damit sage ich Bussi Baba und auf Wiedersehen.
Happy Pride, ihr Lieben. Baba.